das vegetative Nervensystem. Herzlich willkommen, Frau Dr. Bilsing.
Für mich ist es so ein Echo, aber okay, also ich habe es genannt, theoretisches und praktisches. Erst möchte ich Ihnen eine recht moderne Theorie des vegetativen Nervensystems einführen, von Stephen Porch, und dann Verbindungen zur Yoga-Therapie darstellen. Aber zuerst möchte ich mich vorstellen, ich bin Ärztin, bin Fachärztin für Neurologie, arbeite im Grunde seit den 90er Jahren im Bereich Psychiatrie, Neurologie akut, Parkinson-Fachklinik, Rehabilitation und arbeite im Moment in einer Tagesklinik für neurologische Rehabilitation, wo auch orthopädische Rehabilitation gemacht wird. Und in dem Rahmen gebe ich auch seit einiger Zeit so kleine Gruppen mit therapeutischem Yoga. Und das ist neu, dass ich also auch, es hängt an meiner Tür neu, ne, meine Praxis für Yogatherapie. Okay. Wie verorte ich mich im Yoga? Ja, im Yoga zum, wenn wir die Schlagworte so brauchen, zum Vinni-Yoga, Berliner Yoga-Zentrum und eben das Yoga-Sutra, eben der Übertragung und Kommentar von dem Desikasha. Ne? Das ist so, so können Sie mich da verorten, genau. Ja, jetzt kommt es zum Theoretischen. Es gibt eine Arbeit, ja, von einer Arbeitsgruppe um den Stephen Porges, ein amerikanischer Psychiater, Psychophysiologe, ja, der sich, das ist richtig so Grundlagenforschung, das ist über Jahrzehnte zusammengetragen worden, so die Grundlagen unseres Verhaltens, wie ist das physiologisch, ja. Und hier hat diese Arbeitsgruppe einen Artikel veröffentlicht, Yoga-Therapie und Polyvagaltheorie, ja, und zeigt da so diese Ähnlichkeiten, diese Parallelitäten auf. Den, um den geht es im Grunde. Ja, kann man sich sagen, ist das jetzt interessant? Müssen wir jetzt wissen, wie sich da was verschaltet? Oder ist das so ein spezielles Neurologenthema? Ja, mich interessiert das natürlich. Aber wenn wir über Yoga-Therapie sprechen und sagen, wo wollen wir uns eigentlich positionieren, wenn wir Komplementärmedizin sind, ne, dann wird es wieder interessant. Hier ist mal ein Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt, da hat man sich schon 2004 Gedanken gemacht zum Verständnis und Zusammenarbeit von Schulmedizin und Komplementärmedizin und hat gesagt, ja, was müssten eigentlich diese komplementärmedizinischen Verfahren, wie müssten die sich so ein bisschen aufstellen, damit das mit sie kompatibel erscheinen, ja, dass sie sich da einfügen können. Das muss man ja auch überlegen, ob man das möchte, aber wenn man das möchte, ja, dann schreiben sie dort, sollte das Konzept der Therapie vermittelbar sein, ich müsste das jemand erklären können, ja, müsste mein Menschenbild erklären können, mein Verständnis von Krankheit, von therapeutischen Zielen und eben auch so ein gewisses medizinisches Konzept haben, ja, was denke ich, was passiert, wenn ich das mache, ja, wo kann ich mich so andocken, dann können auch andere wissen, ach, Yoga-Therapie, da schicken wir hin, weil, ja, so, ne? Das kann der gebrauchen und deswegen soll der Yoga-Therapie machen. Deswegen dachte ich, könnte es auch für in diesem Rahmen für euch interessant sein. Ja, jetzt komme ich zu dieser Polyvagaltheorie. Poly heißt es, weiß ich, der Vagus ist nicht nur so ein Nerv, es ist ja der Vagabund, der so im ganzen Körper eigentlich, ja, also sehr verzweigt im Körper die inneren Organe steuert. Und er hat sich evolutionär, haben sich da verschiedene Zweige entwickelt. Es gibt einen alten, der mehr so reflexhaft ist, ja, der so vegetativ schnell reagiert. Und es gibt einen neueren Anteil, der ist smart, der ist intelligent, der hat viel damit zu tun, wie wir in Verbindung gehen, ja, dass wir in einer Gruppe agieren können. Also deswegen heißt das Poly, genau. Also es geht im Grunde um unser Verhalten, ja, wie wir unser Verhalten den Situationen gut anpassen können. Ja, deswegen sagt man so, es ist so die Grundlage auch der Therapie von Sozialverhalten. Das Bild habe ich ausgesucht, weil es so ein bisschen die Spanne unserer Möglichkeiten zeigt. Ja, einmal der Feuerlöscher, ja, Action, ja, Mobilisation und eben dieser meditative Gong. Ja, das können wir alles machen als Menschen und da brauchen wir andere physiologische Grundlagen oder ja, unsere Physiologie unterstützt uns dabei, wie auch immer. Ja, hier ist jetzt mal ein Schema, ja, was, um das vegetative Nervensystem zu verstehen, ist es gut, wenn man sich einfach die Frage stellt, sicher oder nicht sicher, ja, sein oder nicht sein, Freund oder Feind, ja, das ist, dafür hilft uns das, um uns in der Umgebung zu orientieren. Und einmal ist da dieser Umgebungscheck ganz wichtig, ja, einmal mein, ich sehe und mein Auge, ich kann ja nach rechts, nach links, nach hinten gucken, ja, die Muskeln, die mein Auge führen, werden von den Hirnnerven innerviert, der Kopfdreher wird von den Hirnnerven innerviert, meine Also der Hörnerv ist ein Hörnerv. Und da geht es nicht nur ums Hören, auch ums Zuhören können. Ja, auch da unterscheidet sich das, in welchem Modus wir sind, ja, ob wir gut zuhören können oder eher nicht. Und ein zweiter Check ist im Grunde dieser Körpercheck. Und da hat der Vagus als 10. Hirnnerv eine große Bedeutung. Und man sieht, er geht auch so in beide Richtungen. Ja, er ist in sich im Prinzip so ein Regelkreis. Also unsere Emotionen, unser Verhalten hat auch viel damit zu tun, wie unsere inneren Organe, ja, wie da das Milieu ist, wie wir uns da fühlen. Wir werden auf gleiche Stimuli anders reagieren, je nachdem, wie wir uns körperlich fühlen. Jeder kennt das, der mit Hunger einkaufen geht, ja, oder so Sachen sieht. Das spielt da eine Rolle. Und es spielt eben auch eine Rolle, da haben sich wohl auch immer Psychotherapeuten, Traumatherapeuten gut wiedergefunden, dass wir sagen, der Körper vergisst ja nicht ein Trauma, ja? Selbst wenn wir vielleicht eine Amnesie, also das nicht in Erinnerung haben, ja, dass eben auch, wenn der Körper nicht stimmig ist, hat das auch immer viel mit unseren Emotionen zu tun, mit unserem Verhalten, wie wir auf andere Leute zugehen können, diese ganzen Dinge. Ja, und was das Schöne ist, im Prinzip können wir mit unserem Verhalten auch diesen vegetativen Status beeinflussen, ja. Genau, ja, es gibt also Verbindungen vom vegetativen Nervensystem zur Mimik, ja, zu dem Hirnnerven, dem 7., dem Facialis, ob ich freundlich gucke oder Schreck kriege, zur Sprache, ja, zur Stimme, wie ich spreche, Schlucken, Nahrungsaufnahme und auch das Herz-Kreislauf-Situation, das ist immer das Klassische mit dem Stress oder Stressreduktion, ja, dass sich das Herz-Kreislauf-System an jede Situation gut anpassen kann. Okay. Hier habe ich es mal für alle, die nicht so viel schämen sind, als Collage gemacht. Ja, da habe ich mal gesagt, gut, das ist jetzt wie so eine Küchenwaage und da gucke ich eben von innen und außen und da wird das System wägt dann irgendwie ab, was ist jetzt günstig. Ja. Ja, also da kann ich die Umgebung gucken, kommt der Tiger oder lächelt mich ein Baby an oder was ist mit meinem Magen-Darm, ja, was ist mit dem Mikrobiom, was jetzt das Schlagwort ist, das kriegen wir alles da so rein, ja, in diese Theorie im Grunde. Ja, und dann wird gesagt, wie schlägt das aus oder welche Kerngebiete verknüpfen sich, ne? So. Anatomisch sind wir im Grunde im Hirnstamm und Mittelhirn, in dieser Rautengrube, wo viele Hirnnerven ihren Ursprungskern haben und wir sind im sympathischen Nervensystem neben der Wirbelsäule. Ne? Aber ich habe keine anatomischen Bilder. Also hier wäre einmal die Mobilisation gezeigt. Ja? Also hier ist Adrenalin im Spiel, ja, Cortisol, genau. Also hier ist Stress und nochmal der Feuerlöscher. So. Das ist ein Modus, in dem können wir sein und wenn wir in dem sind, werden wir andere Dinge auch nicht so gut wahrnehmen können. Ja? Wir hauen dann ab oder geben einem eins auf die Mütze, aber genau. Ja, der zweite wäre beschrieben als dorsaler Vagus-Komplex, dieser evolutionär alte, die Immobilisation bei unabwendbarer Gefahr. Ja? Da ist Shutdown, da können Leute unmächtig werden. Das ist der Grund, warum Opfer von Gewalt oft schlecht keine Erinnerung daran haben, so schlechte Zeugen sind, ja. Also genau, dann ist dieser Modus der Bestimmende im Grunde, ne? Ja, in solchen Situationen. Ja, dann gibt es diesen ventralen Vaguskomplex, diesen smarten Vagus. Der hat viel damit zu tun, dass ich sozial engagiere. Er beschreibt also auch ein soziales Engagementsystem, was sich da entwickelt, ja. Also wofür der steht, dieser ventrale Vagus. Für Sicherheit, Verbundenheit, ja, ich habe eine ganz andere Mimik, ich kann auf Leute eingehen, ich kann mich um die Gruppe kümmern, ich kann Menschen nah an mich ranlassen, ja, also ist dieser Modus, der dann aktiv ist, dann verknüpft sich das so, dass der ventrale Vagus-Komplex da die Führung übernimmt. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Ja, also das hat auch viel mit Regeneration und Erholung zu tun, ne? Dieser Status. Genau, und dann gibt es Mischzustände, ja, hier ist die sichere Mobilisierung, ja, also der ventrale Vagus spielt zusammen mit dem sympathischen Nervensystem, ja, also da fühlen wir uns schwungvoll, ja, energievoll, kreativ, das hat viel mit Spielen zu tun, ja, also genau, dann bearbeiten die so zusammen. Dann gibt es einen Modus, ja, sichere Immobilisierung, das ist im Grunde Empfängnis, Intimität, Stillen. Da arbeiten beide Vagusanteile zusammen. Ja, der ältere, der dorsale, der ist immobil, und der ventrale, der smarte, ja, wo ich mich dem Kind zuwenden kann, die Bedürfnisse wahrnehmen kann. Genau, ja, also diese fünf Dinge, diese fünf Verschaltungen, Plattformen, neurologische, neurogene Verschaltungen sind da beschrieben. Man könnte jetzt so schon sagen, ja, dass die Flexibilität im Vegetativum, ja, wenn ich da flexibel bin, bin ich auch flexibel im Handeln. Ja, diese Polyvagaltheorie beschreibt im Grunde, dass physiologische Zustände unterschiedliche Verhaltensweisen unterstützen. Ja, und es ist die Grundlage, dass wir uns überhaupt so anpassen können, ja, dass wir weglaufen können, kämpfen können oder ein Kind stillen können. Ja. Genau. Und ihr zufolge schränkt der physiologische Zustand das Spektrum des Verhaltens, der Verhaltensweisen, die wir haben, auch ein. Ja, bin ich ganz aktiviert, bin ich unter Stress, nehme ich bestimmte Signale nicht wahr. Ja? Also das ist dann so ein bisschen scheuklappenmäßig. Ne? Genau. Und es erklärt im Grunde so recht plausibel den Zusammenhang von gestörter autonomer, also vegetativer Regulation mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen. Ja? Also Störungen, dass ich mich gerade nicht gut anpassen kann, dass ich in eigentlich sicheren Situationen immer gereizt bin und ja, mich immer verteidige, immer in so einem Modus bin, ja, okay. Ja, und die Vagusaktivität hat eben viel Einfluss auf das Immunsystem, auf die Herzfrequenz, die Verdauung, unterstützt Erholung und Regeneration. Ja, es ist also mal eine Theorie oder ein Konzept des Vegetativum, was über diese einfachen Verhaltensweisen von Kampf und Flucht und diese hinweggeht, mehr erklärt, ja, darüber geht, genau. Ja, das wird jetzt allen hier bekannt vorkommen, denke ich, ja, die Gunas, die Grundeigenschaften der Materie im Yoga, dass man auch sagt, das ist alles immer in Veränderung, ne? Und es sind immer diese drei Zustände dabei von Leichtigkeit, Klarheit, ja, von Sattva, Tamas, Rajas, ja, ich bin entweder aktiv oder unruhig oder irgendwie in Bewegung, ja, oder es gibt diese Trägheit, Schwere, Passivität, die Leichtigkeit und Klarheit. Und im Yoga wollen wir ja zu dieser Leichtigkeit und Klarheit, ja, wir sagen ja, dahin führen wir ja im Grunde, ja, genau. Ja, und hier ist ja auch diese Idee, es gibt ja dieses Bild von diesem Strick mit den drei Strängen und ein Strang ist immer ein bisschen dicker, ja, also, genau. Ja, und alles ist immer in Veränderung. Und in dieser Arbeit, die ich anfangs erwähnte, ja, von dem Stephen Porges, da zieht er diese Parallelen, sagt, das ist eigentlich ein Sachverhalt, sage ich mal, von zwei Seiten beguckt, von zwei Seiten beschrieben, mit eigenen Begriffen, aber im Grunde ist das Gleiche gemeint. Ja? Also ne, einmal ist es von der wissenschaftlichen Seite gemessen, da stehen ja viele Untersuchungen aus Intensivmedizin, aus der Geburtsheilkunde, aus zu früh geborenen Säuglingen. Ja? Also da ist ja vieles so zusammengetragen und auch aus Tierversuchen. Und das andere ist eben sowas ja, aus langer Beobachtung, guter Beobachtung, ne? Dass alles immer in Bewegung ist und dass wir unterschiedliche Zustände haben. Ja? Und er sagt jetzt weiter, dass Yoga-Therapie eigentlich die Methode ist, die führt hin zu diesem, oder die stärkt diesen ventralen Vaguskomplex. Ja, sie führt zu Sattva, zu Ruhe, zu Klarheit. Und auch dieses Bild ist aus dieser Arbeit, ja, wenn man sich dann so vorstellt, dass man eben aus dieser Trägheit oder aus diesem dorsalen Vaguskomplex ein bisschen Richtung Sattva oder ventralen Vagus führt, durch das Yoga, ja, dass dann so ein Wohlbefinden entsteht oder aus der Unruhe, ja, das, was in vielen Untersuchungen jetzt diese Stressreduktion ist, das heißt das ja wahrscheinlich, ja, aus dieser Unruhe, aus diesem sympathischen, aktivierten Nervenstatus, aus dieser Plattform führen wir ein bisschen mehr Richtung Vagus und es entsteht so ein Wohlbefinden und es geht nicht nur um das Wohlbefinden, es steht für Regeneration, Erholung, für soziales Verhalten letztlich, ja, für Möglichkeiten, ja, sich verbunden zu fühlen und ähnliches. Ne? Also das ist der Vorschlag dieser Arbeit. Und da dachte ich, in dem Zusammenhang kann das hier schon auch interessant sein, das hier vorzustellen. Ne?
Kannst du noch mal zurückgehen zu, wo Sattva, Rajas und Tamas stand und was das für, welcher Nerv da aktiv ist?
Ja, also wenn du eine Mailadresse hast, kann ich dir das auch sonst schicken als Anhang oder so. Ja, Jetzt komme ich so ein bisschen dazu, was haben wir so für Mittel in der Yoga-Therapie, was nutzen wir? Ja, und wir nutzen einmal die Körperhaltung, die Asana, stabil und leicht. Ja, wir wissen, es geht nicht um die Haltung an sich, um die geht es auch, aber es geht auch um die Qualität, wie ich sie durchführe. Ja? Genau, also da steckt auch noch mehr drin als allein die Haltung. Wir nutzen Pranayama, ja, fein und gleichmäßig. Genau, also auch hier auch die Qualität des Atmens, nicht nur die Frequenz, sage ich mal. Ja? Okay. Die Meditation, ja, ausgerichtet auf eine Sache, Ekagrata. Und wir wissen auch, dass das hier so verschiedene Kategorien sind, die aber, wie vorhin auch jemand sagte, so fließend ineinander auch übergehen. Ja, hier mal aus der Viveka entnommen, ja, wann, was macht aus einer Körperübung ein Asana? Stabil und leicht, ja, wir führen es achtsam durch, wir sind darauf konzentriert, ja, wir fördern Kraft und Beweglichkeit, wir können Atem und Bewegung koordinieren und auch integrieren, ja, wir können auch bestimmte Asana wählen, die eine bestimmte Körperhaltung gut unterstützen oder umgekehrt, ja, also wir können mit der Rückbeuge die Einatmung und diese Dinge, ja, also das ist eigentlich auch in dem Asana sind schon viele Aspekte drinne, ja, mit der Atmung, mit der Ausrichtung, genau, sind nicht so getrennte Kategorien. Und was können wir noch? Ja, wir können einen Fokus setzen. Ja? Wir können nochmal besonders auf den Atem achten, auf den Körper. Wir können mit Imagination, mit anderen Dingen arbeiten, ja, im Asana oder auch im Atem. Ja, wir können über das Längenverhältnis von Ein- und Ausatmung und das Befinden, das Vegetativum beeinflussen, ja, indem wir die Einatmung betonen oder die Ausatmung. Und wir haben natürlich das, was man dann oft ein bisschen so vergisst, ja, die Sprache, das Gespräch, die Beziehung, ne, das ist ja auch, genau. Ja, und hier nochmal das Schema vom Anfang, das muss man jetzt nicht nochmal alles ganz genau sich angucken, aber ich denke hier dieser Pfeil, ja, da ist ein neues, da habe ich Yoga reingeschrieben. Wir können also über Yoga auf das vegetative Nervensystem einwirken, ja, und hin es in einen anderen Modus schieben, sage ich mal. Ja, können diesen ventralen Vagusnerv stärken oder sagen, wir führen zu Sattva, ja, wir führen zu Klarheit und Ruhe. Ne, das können wir machen, wie wir wollen. Ja, genau, hier ist es nochmal, ja, so als Konzept, was bewirkt Yoga-Therapie? Ja, es verändert das Befinden und damit auch den vegetativen Status. Ja, und es gibt, wenn man sich mit dieser Polyvagaltheorie, wenn man darüber liest, sich interessiert, haben die Forscher da so Marker entwickelt. Ja? Ein wichtiger ist so eine Herzratenvariabilität. Im Grunde sind das die Abstände, wenn man ein EKG schreibt, das sind die Abstände einer Herzaktion. Ja? Da nimmt man eine bestimmte Zacke und diese Abstände, die misst man. Und variabel ist immer gut. Und da gibt es viele unterschiedliche statistische Ideen, wie man das da ausrechnet. Aber auf jeden Fall hätte man da auch einen Marker, dass man sagt, ja, hat das jetzt gewirkt, das Yoga, ja? Wenn man sagt, in meiner Vorstellung ist das jetzt so, der ventrale Vagus wird aktiviert in der Yoga-Therapie und wenn ich dann eine Messung einführen würde, so ein Biomarker, ja, also den ich messe und gucke, ob es in diese Richtung geht. Was hätte das für Vor- und Nachteile? Das habe jetzt ich mir so gedacht, ja. Der Vorteil wäre natürlich, dass ich tatsächlich mal individuelle Yoga-Praxen vergleichen könnte, ja. Ich könnte eine Studie machen, wenn man Yoga bei einer bestimmten Erkrankung könnte jedem ein individuelles Programm geben, weil er sich ja nicht nur durch diese eine Erkrankung definiert, ja, sondern noch ganz andere Sachen hat, ne. Und könnte dann gucken, wirkt mein Programm. Also so als Idee. Man könnte wirklich das mehr anpassen an die Realität, wie man arbeitet, ne, an das Individuelle. Man hätte denn so einen Marker. Ein Marker hat auch immer Nachteile. Ja? Gibt es in vielen medizinischen Untersuchungen, dass dann Jahre später gesagt wird, naja, da haben wir immer gedacht, das steht für das, aber eigentlich ist es gar nicht so. Ja, das ist immer der Nachteil von so einem sind was Eingeengtes. Ja? Weiterer Vorteil wäre schon so eine Art schulmedizinische Übersetzung, ja? Dass man sagt, ja, da diese Herzratenvariabilität, die wird da gestärkt, das ist gut. Ja, und was an diesem Konzept dieser Arbeit den Charme hat, dass jeder kann in seiner Sprache bleiben. Ja, also man kann einfach diese yoga-philosophischen Begriffe der Gunas und so einfach für sich nutzen. Man muss da nicht wissen, wie da sich was verschaltet. Ja, also. Das Kontra könnte sein, dass man sagt, ja, ich messe da so unspezifisch Sachen, so Richtung Entspannung, ja, und ich habe ja viel mehr drauf, ich kann auch spezifisch Einfluss nehmen. Aber man könnte sich auch schon sagen, wenn ein Programm so schlecht angepasst ist, dass es spezifische Probleme des Menschen nicht berücksichtigt, wird es wahrscheinlich auch nicht das Unspezifische, ja, also nicht den Vorteil bringen, ja. Wenn ich mit Schmerzen übe, dann ist das alles Unsinn, ja, so. Genau. Ja, das haben sich auch schon andere gedacht, ja, mit dieser Herzratenvariabilität. Ich habe hier mal meinen Bildschirm fotografiert, ja, habe bei PubMed, einer großen medizinischen Datenbank, Herzratenvariabilität und Yoga eingegeben. Und da sieht man, dass 64 Studien da es schon zu diesem Thema gibt. Und wenn man das anschaut, ja, wie es gibt da immer so grafisch dargestellt, wie das Interesse wächst sozusagen, wie viele Arbeiten es gibt, sieht man, dass in den letzten 10 Jahren da ein gewisses Interesse entstanden ist, ja, Yoga damit in Verbindung zu bringen und das auch zu untersuchen, in diesen 64 Arbeiten. Es gibt eine Meta-Analyse, die habe ich jetzt hier nicht in dem Vortrag mit dabei, die beschreibt diese Arbeiten, sagt, die meisten kommen aus Indien und die meisten sind mit jungen Männern. Ist vielleicht ein Zusammenhang, ja, bei uns sind ja die Frauen, die dann kommen, ja. Und es sind kleine Studien und eben oft gesunde junge Männer, ja. Das, und die haben dann Vorteile gezeigt, dass da eine Variabilität mehr entstand. Ne. Also das steckt sich ja in den Kinderschuhen, um das mal so zu sagen, ne. Ja, okay. Ja, und jetzt kommen wir zum Praktischen. Ja, da bitte ich Sie alle mal aufzustehen. Genau. Ja, steht aufrecht. Nehmt euren Atem wahr, atmet ein und mit der nächsten Ausatmung führt die leicht gestreckten Arme nach vorn, sodass die Fingerspitzen zur Wand schauen. Atmet ein, breitet die Arme aus, hebt das Brustbein, atmet aus, führt die Arme wieder nach vorn. Mit der nächsten Einatmung führt die Arme zur Decke, Fingerspitzen zeigen zur Decke. Und ausatmend senkt die Arme wieder ab. Ich sage es noch einmal an. Atmet ein. Mit der nächsten Ausatmung führt die gestreckten Arme nach vorn, die Fingerspitzen zeigen zur Wand. Einatmet, breitet die Arme aus, hebt das Brustbein, richtet euch auf. Ausatmend führt die gestreckten Arme wieder nach vorn. Einatmend führt die Arme nach oben, die Fingerspitzen zeigen zur Decke. Und ausatmend senkt die Arme wieder ab. Und wer mag, kann in der nächsten Runde beim Ausatmen ein Summen aufnehmen. Ja, also atmet ein. Wer mag, summt, führt die Arme nach vorn. Einatmend, Arme ausbreiten. Vielleicht summend ausatmen, Arme wieder nach vorn führen. Einatmen, die Arme nach oben, sich aufrichten und strecken und ausatmen, die Arme neben den Körper zurückführen. Und diese Übung könnt ihr noch ein, zwei Mal aus der Erinnerung in eurem Tempo machen. Wer mag, nimmt im Ausatmen das Summen auf. Ja, den Bewegungsablauf, den ihr jetzt begonnen habt, in dem ihr seid, könnt ihr jetzt in Ruhe abschließen. Ja, vielen Dank. Ja, bitte.